Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Caro Nieder.
Hi. Während ihr diesen Podcast hört, macht ihr es ganz automatisch. Atmen. Ein und aus. Bei gesunden Menschen passiert das ganz automatisch und scheinbar versorgen wir uns ja auch mit genug Sauerstoff, sonst würden wir das wohl merken. Aber es gibt Unterschiede. Atmen ist nicht nur da fürs Luftholen und es gibt eine Form, wie wir atmen sollten. Die meisten von uns atmen wahrscheinlich eher nicht so. Deswegen wollen wir uns das heute ganz genau anschauen. Später noch mit einem Apnoe-Taucher, der unter Wasser die Luft anhalten muss. Wir gucken uns auch Mouth-Taping an. Also da klebt man seinen Mund zu, damit man durch die Nase atmet. Erstmal wollen wir uns aber die Basics holen. Wie geht überhaupt richtiges Atmen und wieso machen wir das eigentlich nicht eh alle? Timo Hilgert, der kann uns weiterhelfen. Er arbeitet als Atemtrainer. Hallo Timo.
Hi Caro, grüß dich.
Können wir jetzt erstmal kurz richtig zusammen atmen? Wie geht das überhaupt?
Also da gibt es mehrere Punkte. Das ist immer so eine gute Frage, die ich als Atemtrainer öfters gestellt bekomme. Ja, okay, wie atme ich denn jetzt richtig? Und da gibt es leider nicht so eine schnelle Antwort drauf, es sind ein paar Schritte.
Okay.
Also der erste Step, der ganz an der Basis steht, ist durch die Nase zu atmen. Nase ein, Nase aus. Das machen schon einige Leute, aber ich sehe es halt leider immer wieder auf der Straße, in der Bahn, egal wo, dass die Leute einfach durch den Mund atmen. Und das hat schon mal ein paar physiologische Nachteile und tatsächlich auch psychologische Nachteile. Also wir werden dadurch mehr in den Stressmodus reingefahren. Und auf der physiologischen Seite ist es dann, wir filtern unsere Luft nicht und wir produzieren ein ganz bestimmtes Gas nicht, das unsere Durchblutung verbessert. Das ist quasi so der erste Schritt in Kurzfassung.
Ich überlege gerade, wahrscheinlich atme ich die meiste Zeit auch durch den Mund. Wobei es ist schwierig, wenn man jetzt in der Situation gerade ist, zu überlegen, wie man eigentlich selber atmet.
Dann ändert man meistens eh seine Muster, wenn man drüber nachdenkt.
Ja. Also. Okay, also eigentlich sollten wir immer durch die Nase atmen, außer wir machen jetzt Sport oder sowas, dann kommt nicht genug durch die Nase durch, ist so das Gefühl.
Ja, das ist tatsächlich das Gefühl. Ich arbeite ja auch im Profisport mit, mit Profisportlern zusammen. Mhm. Und bei denen ist tatsächlich auch mal der erste Punkt, den ich denen beibringe, durch die Nase zu atmen. Und das geht tatsächlich bis zu einer Leistung, das ist jetzt natürlich schwierig in genauer Prozent zu beziffern, aber ich würde nur sagen, so ungefähr 80% kann man schon wirklich hinbekommen und sollte man auch hinbekommen, wirklich durch die Nase ein- und auszuatmen. Und das ist tatsächlich im Profisport sehr, sehr wenig verbreitet. Und da bin ich aber gerade dabei, das Ganze mehr zu implementieren. Und man sieht tatsächlich auch schon Leistungseffekte nur durch diese Umstellung.
Dann mal eine blöde Frage an der Stelle. Warum gibt es überhaupt die Möglichkeit, durch den Mund atmen zu können, wenn wir durch die Nase atmen sollen?
Ja, das ist natürlich eine Notfunktion in dem Sinne, dass es, wenn die Nase mal verstopft ist, eine Erkältung oder sowas, dass wir auch eine andere Möglichkeit haben. Aber auch tatsächlich, wenn wir den maximalen Bedarf ausschöpfen müssen, weil wir natürlich mehr Luft rein und raus kriegen durch die größere Öffnung. Aber die Nase ist tatsächlich wirklich zum Atmen gemacht, weil wir auch diese Filterfunktion zum Beispiel, ne, wo wir unsere Atemluft filtern, einmal durch von gröberen Stoffen, wie jetzt Staub, Pollen oder sowas, aber auch kleineren Sachen wie Viren, die zum Beispiel durch dieses Gas, was ich vorhin erwähnt hatte, was nur in der Nase produziert wird, schon mal so leicht, ich nenne es mal, desinfiziert wird. Hm. Also dieses Gas, Stickstoffmonoxid speziell heißt das, desinfiziert sozusagen ein bisschen unsere Atemluft und das haben wir eben nur durch die Nase. Das heißt, man sieht auch schon an den ganzen Funktionen, der Körper ist eigentlich darauf ausgelegt, durch die Nase zu atmen. Und klar, in bestimmten Situationen geht es auch durch den Mund und ist auch in Ordnung.
Okay, aber gut, dann ist das der erste Punkt, erstmal durch die Nase atmen. Du hast aber gesagt, wir brauchen noch mehr Schritte. Was gehört noch dazu?
Mhm. Der zweite Punkt ist die Mechanik. Das heißt, wie wir unsere Luft aufnehmen und wieder abgeben, in welche Körperbereiche. Weil es macht einen Unterschied, ob wir wirklich von der Höhe gesehen tief atmen oder hoch atmen. Weil die unteren Bereiche unserer Lunge können besser Sauerstoff aufnehmen und CO2 abgeben als unsere oberen Bereiche. Das heißt, wenn wir weiter unten atmen, atmen wir automatisch effizienter.
Man hört ja auch immer, man soll in den Bauch atmen. Ist das dann die tiefstmögliche Möglichkeit sozusagen?
Ja, ich bin ein bisschen kritisch mit dem Begriff Bauchatmung, weil das leider manchmal fehlleitet. Also im Prinzip ist es richtig, wenn man den Bauch dreidimensional sieht. Weil wir denken zum Beispiel, wenn wir sagen Bauch, dann denken wir eher so an die Vorderseite. Also wirklich was, ich sag mal jetzt, wo die Bauchmuskeln vorne drauf sind. So, da denken, oder
der Speck.
Oder der Speck, genau. Also das ist so ein bisschen manchmal ein Fehler, dass wir denken, okay, ich atme jetzt in den Bauch und man denkt so nach vorne. Dabei ist es wichtig, 360 Grad nach unten zu atmen. Das geht natürlich dann auch in den Bauch, aber es ist ja oft eine Fehlerquelle, die ich auch schon häufig gesehen habe und selber auch früher gemacht habe. Also deswegen spreche ich aus Erfahrung und deswegen mag ich den Begriff Bauchatmung nicht so gerne. Ich benutze immer den Begriff in meinen Coachings Ballonatmung, also dass man sich vorstellt, man atmet wirklich nach unten wie in einen Ballon rein, der sich dann aber nicht nur eben nach vorne ausdehnt, ne, wie man das vielleicht so sich vorstellt, dass der Bauch sich nach vorne rausstreckt, sondern in jede Seite, also nach hinten und auch hinten in den Rücken.
Okay, ich habe das gerade mal parallel ausprobiert. Mhm. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst.
Okay.
Gab es 3 Schritte oder wie geht es noch weiter?
Also der letzte Schritt, den man noch zu einer, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, perfekten Atmung machen kann, ist das Atemtempo. Die meisten Leute atmen ein bisschen zu schnell. Das liegt einerseits an der Gewohnheit, dass man ja im alltäglichen Leben so viel im Stress ist, viel in dem Aktivitätsmodus und sich dadurch automatisch die Atmung auch beschleunigt. Das heißt, der Körper reagiert nur auf die gefühlten Anforderungen, die unser Kopf uns sendet, die aber eigentlich gar nicht da sind. So dieser Kampf- oder Fluchtmodus, nenne ich es jetzt mal, der so die ganze Zeit ein bisschen aktiv ist, obwohl wir den gar nicht bräuchten. Das ist quasi so das eine, dass wir unser Atemtempo ein bisschen dem anpassen, was wir eigentlich gerade machen. Also wenn wir jetzt im Büro sitzen und gestresst sind, dann haben wir eigentlich keinen Bedarf an einer hohen Anzahl an Atemzügen. Genau, das machen aber leider viele.
Mhm. Wie merke ich denn, ob ich zu viel, also zu schnell oder zu langsam oder wie auch immer atme?
Das ist tatsächlich vielleicht sogar Schritt 0, dass man sagt, okay, man baut wirklich ein Atembewusstsein auf. Das ist natürlich dann begleitend über jede Phase und wird dann irgendwann auch so ein bisschen natürlicher, dass man ja einfach auch präsenter im Alltag ist durch dieses Atembewusstsein tatsächlich, was jetzt gar nicht im Vordergrund steht, aber was ein netter Nebeneffekt ist. Und genau, das ist so der erste Schritt, der Schritt vor Schritt 1, dass man so ein bisschen ja, mehr darauf achten sollte, wie atmet man eigentlich, ohne jetzt direkt was zu verändern, ne, aber dass man auch vielleicht merken kann, in den Schritten danach, nenne ich es mal, okay, was mache ich eigentlich nicht optimal? Falsch will ich jetzt nicht sagen, weil jeder von uns überlebt durch seine Atmung. Also ja,
im besten Fall.
Genau, im besten Fall. Und das heißt, unsere Atmung ist bei jedem, also tendenziell nicht falsch, aber es ist natürlich bei sehr, sehr vielen Leuten nicht optimal für gute Gesundheit und auch eine gute Stressbewältigung, nenne ich es mal.
Ja, lass uns mal auf dieses Thema Stressbewältigung gehen, weil man hört ja auch oft, wenn man so einen stressigen Tag hat oder dass jemand dann sagt, ah, jetzt atme doch erstmal richtig durch. Mhm. Geht das dann genauso wie diese Steps, die du uns gerade erklärt hast? Und warum? Also was bringt das dann an Stressbewältigung?
Also unsere Atmung ist direkt mit unserem autonomen Nervensystem verbunden. Unser autonomes Nervensystem steht aus 2 Seiten. Das ist das sympathische Nervensystem, was so für Aktivität zuständig ist. Das ist sehr hochgefahren, wenn wir Stress haben, wenn wir sehr aktiv sind, auch sehr fokussiert sind teilweise. Und dann haben wir das parasympathische Nervensystem, was eben die Gegenseite ist, was für Entspannung zuständig ist, für Erholung. Und je nachdem, welches System aktiver ist, werden auch verschiedene Hormone zum Beispiel im Körper ausgeschüttet. Und unsere Atmung greift da direkt ein. Und zwar ist es so, dass unsere Einatmung unser sympathisches, also unser Aktivitäts- oder Stresssystem aktiviert, in die Höhe fährt. Und unsere Ausatmung das parasympathische, also das Entspannungssystem aktiviert. Und das können wir dann nutzen, dass wir eben sagen, okay, wir atmen länger aus, als wir einatmen und verbringen somit mehr Zeit in der Aktivierung von diesem Entspannungssystem. Und wenn man das über eine Zeit lang macht, merkt man schon einen direkten Effekt, wie gesagt, weil das rein physiologisch passiert. Man kann das auch tatsächlich selber mal direkt testen. Und zwar, wenn man einen Pulstracker hat, also jetzt an der Smartwatch oder irgendwas anderem, oder halt tatsächlich einfach am Handgelenk oder am Hals, dass man einfach seinen Puls mal nimmt und schaut, was passiert, wenn ich lange einatme. Also das ist lange jetzt nur deswegen, damit man mehr Zeit hat, das zu beobachten. Also was passiert, wenn ich einatme und was passiert, wenn ich ausatme? Und um die Antwort schon mal vorwegzunehmen, bei der Einatmung steigert sich der Puls, bei der Ausatmung senkt sich der Puls. Und genau das ist eben dieser Effekt auf das autonome Nervensystem, den ich davor beschrieben habe.
Ich habe das jetzt natürlich auch wieder parallel ausprobiert, aber ich habe das Gefühl, bei mir war es andersrum, dass beim Ausatmen schneller war. Aber vielleicht war ich jetzt zu aufgeregt, das auszuprobieren.
Ich glaube, das war's.
Beim Atmen würde man ja denken, das kann jeder gesunde Mensch. Du hast das ja gerade auch schon mal angesprochen. Aber offensichtlich machen es ja viele nicht so komplett richtig. Woran liegt das denn überhaupt? Also wieso verlernt man richtig zu atmen?
Es sind mehrere Punkte wieder. Zum einen ist es, dass wir durch unsere Haltung auch in schlechte Atemmuster reinrutschen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt sitzen, ist bei sehr, sehr vielen dann die Hüfte auch in einer Position, die dann wiederum unsere Rippen in eine andere Position bewegen. Und dadurch fällt uns diese Ballonatmung, Zwerchfellatmung, fällt uns dann eben schwerer oder können wir nur noch sehr, sehr schwierig aktivieren. Das heißt, das ist zum Teil was rein physiologisches von der Haltung her. Das heißt, viele Leute haben eben Rückenschmerzen wegen solchen Problemen, weil man viel sitzt, weil die Hüftbeuger verkürzt sind, weil die Hüfte dann in eine falsche Position geht. Und genau das beeinflusst auch unsere Atmung. Das heißt, wir werden uns mit großer Wahrscheinlichkeit durch eine schlechte Haltung auch eine schlechte Atmung angewöhnen. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist tatsächlich, durch den Stress, den man so im Alltag hat, ne, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, dass man vom Kopf her ein Signal bekommt, beziehungsweise die Atmung, das Atemsystem bekommt vom Kopf das Signal, es ist Stress, du musst dich schon mal vorbereiten auf, ich gehe jetzt mal auf die ganz frühere Zeit zurück von ein paar tausend Jahren, dass man sagt, okay, es ist Stress, das heißt, es ist irgendeine Gefahrensituation, ich muss weglaufen oder kämpfen, dieses Fight or Flight. Und darauf bereitet der Körper sich dann vor. Und wenn man jetzt Stress in der Arbeit hat, Stress im Leben, also die ganze Zeit irgendwas in seinem Kopf hat, wird halt eben dieser Kampf- oder Fluchtmodus aktiviert. Und das führt eben auch zu einer schnelleren Atmung. Und dann in Kombination mit der schlechten Haltung haben wir dann eben quasi das Schlechteste aus beiden. Wir haben eine schnelle Atmung und wir haben eine flache Atmung, weil wir eben nicht mehr in diese tiefe Zwerchfellatmung reinkommen.
Wenn ich jetzt bei mir merke, okay, ich mache da scheinbar alles falsch und ja, du hast uns ja auch schon Tipps gegeben, wie ich das kontrollieren kann oder nur dran arbeiten kann. Aber wie geht man das denn richtig an? Also wie schafft man es, dieses Atembewusstsein, was du auch genannt hast, zu bekommen oder zu trainieren?
Wie gesagt, das Erste ist natürlich, das kann man ganz ohne Training, ohne sich extra Zeit zu nehmen, dieses Bewusstsein aufzubauen, indem man sich einfach vielleicht, da gibt es verschiedene Techniken. Also man kann sich sagen, okay, ich mache mir eine Notiz ans Handy, dass man die so quasi festpinnt und da steht dann einfach drauf, Atmung. Und immer, wenn man aufs Handy guckt, sieht man dann eben diese Notiz, Atmung und kann sich vielleicht so daran erinnern, so wie atme ich eigentlich gerade? Oder man hat eben seine eigene Technik. Also da gibt es natürlich viele verschiedene Wege, wie man das jetzt machen kann, dieses Bewusstsein aufzubauen und dann sich einfach zu fragen, okay, wie fühlt sich meine Atmung an? Also einfach nur auf das Gefühl achten, ohne das zu bewerten. Dann auch tatsächlich zu schauen, wo findet die Atmung statt? Atme ich eher so in meinen oberen Brustbereich? Ist das so in der Mitte oder ist das sehr, sehr tief? Ne? Auch wie fühlen sich die Rippen an? Also quasi alles von innen mal so ein bisschen betrachten, wo die Atmung hinströmt. Also das ist so der erste Schritt, wie wir es schaffen, dieses Bewusstsein ein bisschen aufzubauen.
Super, danke dir, Timo. Ab jetzt atmen wir hoffentlich alle richtig.
Das ist mein Ziel.
Deutschlandfunk Nova.
Super spannend. Jetzt sind wir schon mal in die Basics eingestiegen. Einer, der die Safe beherrscht, ist Tolga Taschkin. Er ist Apnoe-Taucher, also wo man ohne Sauerstoffflasche taucht. 2020 hat er sogar einen Weltrekord aufgestellt. Mit einem Atemzug ist er 74,8 Meter tief unter der geschlossenen Eisdecke des Weißen Sees in Österreich getaucht. 2 Minuten 43 Sekunden war er unter Wasser und hat dafür eben in der Kälte die Luft angehalten. Inzwischen taucht er weniger, um Rekorde aufzustellen und mehr für sich, zum Runterkommen, zum Entspannen in einem See in Hamburg. Hi Tolga.
Hi Caro.
Nimm uns doch mal mit, Luft anhalten unter Wasser zur Entspannung. Das klingt für mich widersprüchlich. Wie sieht das bei dir aus?
Also die Entspannung ist letztendlich die Grundvoraussetzung beim Apnoe-Tauchen. Ich glaube, dass viele das Apnoe-Tauchen, gerade wenn man es so in den Medien sieht, sehr stark assoziieren mit Action, Adrenalin und Grenzerfahrung auch. Aber was man wirklich vielleicht am Anfang gleich sagen kann, ist, dass beim Apnoe-Tauchen so eine Regel gilt, und zwar der Entspannteste oder die Entspannteste gewinnt. Also es geht um Entspannung.
Wahrscheinlich, weil man dann nicht so viel Sauerstoff verbraucht, oder wieso sagst du das?
Es geht genau darum. Also wir wollen natürlich unseren wertvollen Sauerstoff nicht verschwenden. Den brauchen wir natürlich auch, um wieder heil an die Wasseroberfläche zu kommen. Und ja, die Entspannung erzeugen wir eben durch eine Reihe von Taktiken, nenne ich es jetzt einfach mal. Und eine ist eben die Atmung.
Okay, dann lass uns später gerne nochmal genauer drauf eingehen. Aber erzähl uns doch erstmal, wenn du dich jetzt auf so einen Tauchgang vorbereitest, was machst du genau? Also wie atmest du vielleicht vorher? Währenddessen atmest du jetzt nicht wirklich, aber was machst du da und hinterher vielleicht auch?
Bevor ich ins Wasser gehe, ist es wichtig, dass ich dann auch wirklich erstmal in mein Mindset komme, wo ich sage, hey, Tolga, jetzt hast du Zeit für dich, jetzt hast du Zeit, um runterzukommen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dafür nehme ich mir eben so viel Zeit, wie ich brauche. Das kann 5 Minuten sein, das können aber auch 30 Minuten und mehr sein. Aber wenn ich dann im Wasser bin, habe ich eine sogenannte Entspannungsphase. Da liege ich dann regungslos an der Wasseroberfläche, atme in der Regel durch meinen Schnorchel, habe die Augen zu, entspanne jeden Muskel in meinem Körper.
Also weiter kurz, du liegst dann mit dem Bauch nach unten?
Genau, genau. Ich habe ja einen Neoprenanzug an und entsprechend floate ich an der Wasseroberfläche und gehe nicht unter.
Und dann?
Mache ich eben die Entspannungsatmung. Das ist so ähnlich wie noch am Land. Das heißt, erstmal eine bestimmte Zeit, solange wie ich eben brauche, atme ich ganz langsam, immer ungefähr doppelt so lange aus, wie ich einatme, und komme erstmal wirklich runter. Und dann wird es nochmal spannend, konkret vor dem Tauchgang. Da möchte ich natürlich meine Lunge oder meine Lungen frisch ventilieren, viel Sauerstoff mitnehmen, und da atme ich noch dreimal tief aus und ein und muss eben den Kompromiss finden aus einer ganz tiefen Einatmung am Ende und eben aber auch die Entspannung, die ich vorher erzeugt habe, zu konservieren und mit in die Tiefe zu nehmen.
Und das ist wahrscheinlich lange Übungssache, weil auch dieser Punkt, wo du sagst, manchmal dauert es an Land 5 Minuten, manchmal 30, muss man ja auch erstmal wissen, wann man so weit ist, ne?
Ich meine, wir kennen das alle, oder? Ich meine, manchmal haben wir einen stressigeren Tag, da braucht man ein bisschen länger. Und manchmal ist man einfach schon grundsätzlich entspannt. Und so muss man eben auch im Wasser wirklich in sich reinhorchen und fühlen, wie man da gerade letztendlich dann auch vorher dafür sorgen muss, dass man entsprechend entspannt ist. Aber das ist erstmal so das Grundprozedere. Das heißt, immer erstmal dafür sorgen, dass man prinzipiell runterkommt durch eine ruhige, entspannte Entspannungsatmung und dann eben durch den sogenannten finalen Brace-Up. Das ist eben genau dieser Prozess vor dem Tauchgang, dass ich dreimal tief ein- und ausatme. Und dann tauche ich ab mit einem Atemzug.
Und was passiert dann? Wie tief gehst du dann runter? Sitzt du dann auf dem Seegrund? Was macht man da?
Das kommt wirklich ganz drauf an, ne? Also ich glaube, viele assoziieren eben mit dem Apnoe-Tauchen, wie ich eben auch schon gesagt hatte, immer diese Grenzerfahrung. Und ich würde sagen, dass es in 99% der Fälle gar nicht eben sein muss oder gar nicht der Fall ist einfach. Wenn ich tauche, also wenn ich jetzt für mich einfach zum Beispiel ins Schwimmbad gehe und Lust habe, mich zu entspannen, wenn ich merke, hey, ich muss mal wieder runterkommen, dann tauche ich wirklich in meinem Wohlfühl-Limit. Das heißt, ich gehe runter, wie du schon gesagt hast, vielleicht einfach nur auf dem Becken vom Schwimmbadboden und lege mich dahin. Ich habe meistens ein bisschen Blei dabei, beschwere mich so, dass ich auch unten bleibe, und dann mache ich die Augen zu und dann lasse ich los und dann entspanne ich einfach. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt würde ich gerne wieder atmen, dann tauche ich auf. Und dann nehme ich einen tiefen Atemzug und dann gehe ich meistens schon wieder runter. Aber ich mache jetzt nicht jedes Mal das Prozedere, dass ich immer bis an mein Limit gehe und immer so bis ans Äußerste gehe. Und das mache ich vor allem auch niemals alleine. Das möchte ich am Anfang gleich einmal erwähnen.
Und wie lange bleibst du im Schnitt dann so da unten? Also klar, beim Weltrekord war das 2 Minuten 40, glaube ich. Aber wenn du jetzt in so einem Schwimmbad unterwegs bist?
Das sind meistens so zwischen 4 und 6 Minuten. Ne? Also man muss dazu sagen, da bewege ich mich ja nicht. Da kann ich entsprechend auch länger unter Wasser bleiben. Wenn ich so einen Tieftauchgang mache, ist die Zeit gar nicht so entscheidend. Das ist eher so ein taktischer Faktor. Das heißt, wenn ich schnell tauche, verbrauche ich natürlich auch mehr Sauerstoff, bin dann aber auch schneller wieder oben. Wenn ich langsam tauche, bleibe ich tendenziell entspannter. Aber der Tauchgang dauert länger. Das ist auch etwas, da muss man letztendlich in sich hineinfühlen. Das ist so ein bisschen auch persönliche Präferenz, würde ich sagen. Aber viele sehen dann immer so die Zeit und machen daran fest, wie anspruchsvoll der Tauchgang war. Ja. Das ist beim Tieftauchen nicht der Fall.
Ja, okay. Ich habe vorhin mal mit einem Kollegen ausprobiert, wie lange wir eigentlich die Luft anhalten.
Und?
Da haben wir uns natürlich nicht so lange vorbereitet, wie du es gerade beschrieben hast, aber wir waren unter einer Minute. Also,
Spannende ist ja, dass tatsächlich jeder so aus dem Stegreif 4 bis ungefähr 6 Minuten die Luft anhalten kann. Doch, tatsächlich. Aber was heißt dann dabei letztendlich auch können? Das würde dann bedeuten, bis zum Limit gehen, da wo man tendenziell ohnmächtig werden würde. Dass du natürlich früher aufhörst, das ist super, ja, das ist auch gesund so, und das sind die Instinkte, die greifen, das ist auch wichtig. Aber das eben herauszufinden, das erfordert Training, das erfordert Zeit und auch eine gewisse Sicherheit. Und es geht dabei auch wirklich um das Thema Sicherheit. Das heißt, man muss auch erst erstmal lernen, was passiert unter Wasser? Welche Symptomatiken verspüre ich und wie muss ich diese einordnen?
Ja, das wäre nämlich meine Frage, weil wir haben dann irgendwie bei 50 Sekunden oder so angefangen wieder zu atmen, weil wir dachten, okay, weiter geht's jetzt nicht. Du sagst 4 bis 6 Minuten wären theoretisch drin. Aber das heißt ja, auch wenn du dann unter Wasser bist, unterdrückst du lange diesen Drang danach, Luft zu holen, oder? Woher weißt du denn, jetzt ist aber der Punkt, wo ich jetzt wirklich mal Luft holen muss?
Das ist tatsächlich etwas, was ich regelmäßig an der Wasseroberfläche, in der Regel zu Hause auf dem Sofa, synchronisiere über einen sogenannten Pulsoximeter. Das ist so ein kleines Tool, was ich mir an den Finger klemme, womit ich mein Blutsauerstoff messen kann. Und du bist jetzt gerade, wenn du ganz normal atmest, immer gesättigt, komplett mit Sauerstoff. Das heißt, das ist ungefähr eine Sättigung von 97-99%. Du würdest ungefähr ohnmächtig werden bei einer 50- oder 60-prozentigen Sauerstoffsättigung. Roundabout, ja. Und wenn ich jetzt die Luft anhalte und meine Sauerstoffsättigung fällt und ich dann merke, ab welcher Sauerstoffsättigung ich entsprechend Symptome bekomme, das ist eine Reihe von Symptomen, die ich verspüre, dann weiß ich also irgendwann, naja, am Anfang hast du immer irgendwann den Atemreiz. Das war dieses, ja, ich nenne es jetzt mal subjektive Gefühl, was du hattest, ja. Ey, ich kann einfach nicht mehr, ich muss wieder atmen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel einen Kurs gemacht hast und der Instructor dir erklärt hat, hey, das ist erstmal nur die erste Symptomatik, das hat erstmal noch nichts zu bedeuten, das ist subjektiv und das ist noch kein wirklich greifbares Alarmsignal, dann achtest du auf andere Symptomatiken, wie zum Beispiel sogenannte Zwerchfellkontraktionen. Irgendwann fängt unser Zwerchfell, das ist ja der Muskel, der unsere Lunge beatmet, unkontrolliert, so ähnlich wie bei einem Schluck auf, an zu zucken. Und diese Kontraktion kann ich tatsächlich zählen. Und die habe ich eben synchronisiert mit meiner Sauerstoffsättigung und weiß anhand der Anzahl meiner Kontraktion, wo ich ungefähr in meinem Tauchgang stehe.
Okay, das heißt, man muss sehr, sehr gut auf sich und seinen Körper auf jeden Fall achten.
Definitiv. Aber es ist eben einfach eine Trainingssache, ja. So wie wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, was du für Sport machst, aber wenn du laufen gehst, dann wirst du sicherlich auch bewusst oder unterbewusst auf bestimmte, ja, Umstände achten, die dir dann sagen, hey, ich kann noch ein bisschen oder eben nicht mehr.
Ne? Ja, das stimmt, da kann man natürlich auch immer ausreizen. Also ich finde, gerade wenn man anfängt zu joggen, denkt man relativ schnell, oh, eigentlich kann ich nicht mehr und auf einmal ist man doch 10 Kilometer gelaufen oder irgendwie sowas.
Das stimmt und ich finde, das ist eigentlich so eine passende Metapher, weil genauso wie beim Laufen ist es beim Apnoe-Tauchen auch. Man hat mal Tage, wo man losläuft und denkt, Mensch, ich habe keine Lust mehr nach einem Kilometer, ich will wieder nach Hause. Und beim Apnoe-Tauchen ist es dann eben so, dass ich sage, hey, dann tauche ich auf. Und manchmal hat man eben auch Tage, wo man einfach läuft und läuft und läuft und denkt, Mensch, heute fühle ich mich gut und heute habe ich eben auch Lust, mal ein bisschen an meine Grenzen zu gehen und ein bisschen mal zu gucken, wie weit ich eigentlich komme. Und diese Situation nutze ich dann auch und gehe dann entsprechend auch ein bisschen an meine Grenzen. Aber da ist eben wichtig, auch nicht immer zu strugglen, immer zu pushen, sondern einfach wirklich diese Leidenschaft und diese Entspannung, die damit einhergeht, zu genießen. Die Leistung kommt in der Regel automatisch.
Meistens tauchst du ja gerade auch gar nicht mehr, um Limits zu testen. Das hast du ja auch vorhin schon erzählt. Aber zum Entspannen, du hast uns schon erklärt, wie du dich darauf vorbereitest und wie du dann da auf dem Boden liegst. Aber kannst du uns mal beschreiben, wie sich das anfühlt, warum dich das entspannt? Weil andere würden bestimmt sagen, okay, ich liege jetzt hier auf dem Boden, wann kann ich wieder auftauchen? Also wo kommt die Entspannung her?
Und wenn ich das jetzt erzähle, dann bekomme ich immer schüttelnde Köpfe und die Leute ziehen die Augenbrauen hoch.
Dann erzähl.
Es ist wirklich der schönste und entspannteste Moment, den ich für mich in meinem Leben erfahren kann. Es ist unglaublich schön und das ist tatsächlich auch physiologisch, also körperlich erklärbar, warum es dazu kommt. Es ist nämlich so, dass wir als Säugetiere den sogenannten Säugetier-Tauchreflex in uns haben. Das ist noch ein Rudiment, also eine ursprüngliche Anpassung, weil wir aus dem Wasser kommen, die wir so natürlich im Alltag nicht mehr triggern. Aber dieser Säugetier-Tauchreflex ist eine Anpassung, die eine Reihe von ja auch physischen Anpassungen mit sich bringt, die dann eben zu dieser Entspannung führen. Und einer dieser Anpassungen ist die sogenannte Bradykardie. Das ist nichts anderes als die Verlangsamung des Pulses, damit wir eben Sauerstoffsparender unter Wasser sind. Das heißt, wenn ich abtauche und dieser Tauchreflex getriggert wird, dann fällt mein Puls nachher erst unter 60, 50, 40 und manchmal sogar unter 30 Schläge pro Minute. Und wenn ich da unten ankomme und einfach schwerelos bin, nichts mehr höre, die Augen zu habe und wirklich auch mental entspannt bin, dann fühle ich einfach nur noch so ein warmes, wohliges, wattiges Gefühl in meinem Bauch. Ein bisschen manchmal vergleichbar mit diesem Moment, wenn man am Wochenende Mittagsschlaf gemacht hat und so langsam so ein bisschen dizzy aufwacht und denkt, oh, ist das gemütlich, oh, ist das schön. So fühle ich mich da unten in der Regel.
Das klingt total schön. Am liebsten würde ich es jetzt ausprobieren, aber ich weiß genau, wenn ich da unten auf dem Boden liege, werde ich, glaube ich, nicht direkt entspannen können.
Das ist ja auch ganz normal, ne? Aber die Erfahrung und die Regelmäßigkeit, die Routine führt dann eben dazu. Mhm. Und wichtig ist einfach zu betonen, nein, man muss eben nicht jedes Mal strugglen, man muss nicht jedes Mal leiden. Geh einfach runter, genieß das Unterwassersein. Und wenn man da eine Sicherheit entwickelt, ein Wohlfühlen entwickelt, dann triggert man mit der Zeit auch immer schneller diesen Tauchreflex. Es ist sogar mittlerweile so, dass wenn ich im Alltag nur ans Tauchen denke und entsprechend atme, so wie ich es immer mache vor dem Tauchgang, also die Routine trigger, dann merke ich schon, wie mein Puls richtig in den Keller geht und ich richtig entspanne. Nutze ich auch im Alltag.
Und wie fühlt sich das dann beim Auftauchen an?
Also ich habe ja eben beschrieben, dass ich natürlich, wenn ich unten angekommen bin, tiefenentspannt bin. Aber klar, wenn ich einen tiefen, anspruchsvollen Tauchgang mache, dann muss ich auch einfach wieder hoch. Und wenn ich auf dem Weg nach oben bin, wäre es eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich wäre die ganze Zeit entspannt. Da geht es natürlich auch darum, sich zu kontrollieren, die Ruhe zu bewahren und wirklich dann auch auf die Fähigkeiten und auf das Training, das man über Wochen, Monate, Jahre gesetzt hat, dann letztendlich auch zu vertrauen. Das heißt, wenn ich auf dem Weg nach oben bin, ja, da gehe ich wirklich auch mental an mein Limit, weil natürlich der Atemreiz, das tiefe Bedürfnis, wieder einfach atmen zu wollen, unglaublich stark ist. Das ist einer der stärksten Überlebensinstinkte. Das Schöne ist, wenn ich dann an die Wasseroberfläche komme und wieder atme, dann ist das so, es ist unglaublich schwer zu beschreiben, aber das ist ein bisschen wie eine Neugeburt, weil mein Körper ist gerade so durch die intensivste Emotion gegangen, die man sich so vorstellen kann. Von der größten Entspannung hin zu den größten Bedürfnissen, instinktiv wieder atmen zu wollen, überleben zu wollen. Und danach sind immer alle Probleme, die man so vorher hatte, Gedanken, Zweifel, die man so hatte, komplett ja weggeblasen. Das ist wie so ein Reset-Button.
Das klingt geil, aber das Auftauchen klingt dann schon wieder wie ein Abenteuer.
Wenn man eben an seine Grenzen geht und wie ich schon meinte, muss man eben auch nicht jedes Mal.
Wir können das jetzt wahrscheinlich natürlich nicht so schnell umsetzen, wie du das jetzt mit jahrelangem Training machst. Aber hast du so einen Tipp für uns, wie wir vielleicht so ein bisschen was von deiner Atemtechnik mitnehmen können?
Unbedingt, unbedingt. Also man kann sich zu Hause einfach gemütlich aufs Sofa legen oder ins Bett legen und einfach alles locker lassen. Und wenn man dann schon darauf achtet, dass man ungefähr langsam doppelt so lang ausatmet, wie man einatmet, zum Beispiel im 3-zu-6-Takt, 3 Sekunden ein, 6 Sekunden aus. Das wird mit der Regel, mit der Entspannung immer langsamer. 5-zu-10 geht auch. Manche atmen sogar 15-zu-30 ungefähr. Wenn man das mal über einen bestimmten Zeitraum macht, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, da werden die meisten wahrscheinlich von sich aus einschlafen. Und ich glaube, da bekommen dann die Ersten auch einen Eindruck davon, dass wirklich die Atmung auch ein ganz wichtiger Aspekt ist für die Entspannung. Und wenn ich das übertrage aufs Wasser und durch die Regelmäßigkeit dann auch noch routiniere und mich wohlfühle im Wasser, kann ich das eben auch mit unter Wasser nehmen.
Okay, ja, das klingt sehr entspannt. Gibt's noch was, was du den Leuten, die gerade zuhören, vielleicht zum Abschluss mitgeben möchtest?
Definitiv. Mein Appell ist wirklich, dass das Apnoe-Tauchen etwas ist, was nicht Extremsport sein muss, was wirklich jeder lernen kann und wirklich auch für sich nutzen kann, um einfach mal den Alltagsstress zu vergessen, fallen zu lassen und für sich einfach mal in so einen tiefen Moment der Entspannung abzutauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sich da Leute bei mir melden, vielleicht auch im Raum Hamburg und das Ganze mal ausprobieren wollen. Mir macht das tierisch Spaß, das Leuten näher zu bringen.
Kann man das denn eigentlich auch in der Badewanne machen?
Na, auf gar keinen Fall alleine, bitte. Das ist nochmal hier der Appell, gar nicht alleine machen. Das ist tatsächlich lebensgefährlich. Alleine, wenn dann auf dem Sofa.
Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Ich finde das so spannend, was ihr alles erzählt. Ich könnte noch ewig drüber quatschen. Aber wie versprochen, schauen wir uns ja jetzt auch noch Mouth-Taping an. Schauspielerin Gwyneth Paltrow zum Beispiel macht es oder auch der Fußballer Erling Haaland. Also den Mund beim Schlafen zukleben, damit man durch die Nase atmet. Laura Daume und Lea Martin Lotz haben es ausprobiert in ihrem Selbsterfahrungspodcast CEOs of Trying. Lea hat vorher mal gecheckt, welche Vorteile dieses Mouth-Taping eigentlich haben soll.
Die Vorteile von Mouth-Taping sind auf jeden Fall primär die Förderung von der Nasenatmung. Also das Tape, was wir uns auf den Mund kleben, verhindert während des Schlafens, dass der Mund geöffnet wird, was natürlich dann die Nasenatmung fördert, weil wir können ja nicht mehr durch den Mund atmen. Und die Nasenatmung wird als effizienter und auch als gesünder angesehen, da die Nase die Luft filtert, erwärmt und befeuchtet, bevor sie in die Lunge gelangt.
Ja, und das ist noch nicht alles. Durch die Nasenatmung wird das Nervensystem beruhigt. Das hat uns vorhin ja auch schon Timo Hilgert bestätigt. Und damit würde der Schlaf dann ruhiger und erholsamer. Auch das Schnarchen kann wohl verhindert werden. Aber das Mouth-Tape alleine bringt erstmal nicht so viel, denn man muss sich gleichzeitig auch mit bewusstem Atmen beschäftigen, sagt Laura.
Also das Mouth-Tape war eben unter anderem ein super Start, eben bewusst an die Atmung zu kommen, aber hilft eben nicht alleine, um ein ruhigeres Nervensystem zu haben. Aber es war echt ein cooles Experiment, um einfach bewusster zu wissen, wie atme ich eigentlich und wann atme ich wie.
Und das Ausatmen ist dabei mindestens genauso wichtig wie das Einatmen, weil es so eine große Power hat. Dabei werden Endorphine freigesetzt und das kann wie ein Stimmungsbooster wirken, sagen die zwei in ihrem Podcast. Genau dieses powervolle Ausatmen machen wir wohl auch automatisch beim Pfeifen, Summen, Stöhnen und besonders beim Om vom Yoga.
Denn beim Om vertiefen wir ganz bewusst unsere Atmung und wir aktivieren dabei unseren Parasympathikus, der dafür zuständig ist, dass wir Ruhe und Entspannung spüren. Und das Verrückte ist, was ich total beeindruckend fand, war eben, dass wir durch das Om sogar unseren Herzschlag verlangsamen können und unsere Muskeln entspannen können und sogar unsere Verdauung verbessern können. Also das Ganze hat einen riesigen Effekt auf unseren Körper und wir stimulieren sogar auch unseren Vagusnerv, der dafür zuständig ist, dass wir unsere Nerven stimulieren und eben in die Entspannung, in das Wohlbefinden kommen. Und deswegen ist es bewiesen, dass das Chanten und das Om an sich im Yoga eben dazu beiträgt, in tiefe Entspannung zu fallen und eben den Stressabbau fördern.
Ja, man hört's schon, all in all fanden die beiden das Mouth-Taping-Experiment ziemlich gut und würden es uns auch empfehlen. Falls ihr das auch ausprobieren wollt, klärt das aber auf jeden Fall vorher ärztlich ab. Ansonsten noch ein Tipp von Laura, Mouth-Taping nicht nur über Nacht machen, sondern auch mal tagsüber, während man in Ruhe an was arbeitet oder eben andere Sachen erledigt. Das soll auch das Nervensystem sehr beruhigen. Wir haben heute hier viel über Atmung gelernt. Gefühlt bin ich tatsächlich schon entspannter, nur durchs drüber reden. Ich bin Caro Nieder und in dem Sinne machen wir jetzt alle zusammen einmal Om.
Deutschlandfunk Nova ab 21 auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.